So, guten Morgen zusammen. Wir stehen ja noch auf der Seite 120. Wir haben da angefangen mit der Schutzschrift für den Raymond von Sebonde und waren bei der Wahrheit, wie es dann weitergeht mit dem Ausdruck Wissenschaft. Die Frage, wie immer, möchte jemand noch etwas nachhaken, nachfragen, einwenden, ergänzen zum letzten Mal? Sonst machen wir da einfach weiter an der Stelle. Also es ging ja hier darum, dass er sagt, die ganze Philosophie teilt sich in drei Gattungen, nämlich in die, die suchen, in die, die sagen, dass sie es gefunden haben und in die, die gesagt haben, dass sie es nicht gefunden werden kann. Nicht so irgendwie diese Gruppen. Und dann teilt er die darauf ein. Unser Thema heißt ja, was ist Philosophie? Und sagt, da gibt es die Peripatetiker, also die Aristoteliker sind das, die Epikureer, die Stoiker und andere, die haben sich eingebildet, gefunden zu haben, was sie suchen, wobei es ja in der Antike, in der Philosophie immer ums rechte Leben geht. Haben ja nicht ein rein pures theoretisches Interesse, sondern es ist immer die Frage, wie lebe ich glücklich, wie lebe ich richtig? Das muss dabei herauskommen, sodass deswegen sicher auch die Christen damals, die sprachen davon, von unserer Philosophie. Das war genauso eine Philosophie und eine Lebensform wie die anderen. Also die Peripatetiker, die Aristoteliker, die Epikureer und die Stoiker hatten eine Lebensform gefunden. Diese haben also die Wissenschaften, welchen wir haben, aufgebracht und sie als gewisse Kenntnisse abgehandelt. Dann gibt es jetzt die Leute von Plato vor allen Dingen. Es ist merkwürdig, dass gerade die Platoniker, die Akademie, sich in diese Richtung der Skepsis eher entwickelt haben. Klitomachos, Karneades und die akademischen Philosophen, also der Akademie, das war ja die Schule von Platon, die haben alle Hoffnung, dieselbe zu finden, aufgegeben und geurteilt, die Wahrheit könne nicht durch menschliche Mittel begriffen werden, sondern eben eigentlich nur durch göttliche Offenbarung. Sokrates spricht das extra an im Phaidon, dass er sagt, wenn man ein göttliches Gefährt haben könnte, über die Wasser zu fahren, dann würde das gehen, sonst muss man eben versuchen, irgendwie ein menschliches Gefährt zu finden, mit dem es halbwegs klappt, ein Floß. Diese bleiben also bei der menschlichen Schwachheit und Unwissenheit stehen und ihre Partei hat den größten Beifall gefunden und die vornehmsten Anhänger gehabt. Pyrrho und andere Skeptiker oder Epichisten, das heißt von Epoche, ich halte mein Urteil zurück. Das ist das, was hier drin steckt. Ich traue mich noch nicht zu sagen, ist das wahr oder falsch, sondern ich enthalte mich des Urteils. Eben aus Sorge dafür, mich zu irren. Während ja natürlich sich in einem Urteil zurückhalten genauso irrig sein kann. In Dingen, wo man das Urteil eigentlich wissen sollte. Also um den Irrtum kommt man nicht drum rum. Während das so die Idee war der Skeptiker, wenn sie skeptisch bleiben, irren sie sich nicht. Das ist nicht wahr. Nicht? Also dem kommen wir nicht aus, dem Risiko uns zu irren. Das ist damit nicht getan. Deren Lehrsätze, wie viele von den Alten geglaubt, aus dem Homer, den sieben Weisen, dem Achillochos und Euripides genommen sind und denen also dann Demokrit und Xenophanes zugeordnet haben, die sagen, sie wären noch beschäftigt, die Wahrheit zu suchen. Diese halten dafür, dass diejenigen, welche sich die Wahrheit gefunden zu haben, einbilden, gewaltig irren, dass aber auch die andere Gattung allzu kühn und stolz ist, wenn sie weiß, dass wir sie nicht finden können. Das sollte man wirklich festhalten, dass es zwei Formen von Hochmut gibt. Manche Leute denken so etwas so naiv und mein Hochmut besteht nur darin, dass ich behaupte, ich wüsste alles. Wer genau weiß, was wir alles nicht wissen können, hat genauso Grenzen gesetzt. Das ist genauso eine Anmaßung. Wenn man eigentlich genauer nur sagen müsste, heute komme ich nur bis dorthin, wer weiß, ob ich morgen nicht schon einen Schritt weiterkomme. Also von außen Grenzen setzen ist genauso ein Absolutakt, wie zu behaupten, es gibt keine. Und das wird aber nicht von jedem so gesehen. Und das spricht er hier an. Er sagt, wirklich skeptisch muss ich dann auch mal dem Skeptizismus gegenüber skeptisch sein. Sonst bin ich nicht wirklich skeptisch, sondern dogmatischer Skeptiker. Das ist mir schon wichtig, das mit hineinzunehmen. Und das probiert er hier und dem hängt er ja auch an, also dieser dritten Position, zu sagen, man sucht. Ich kann weder genau wissen, dass es so ist, noch kann ich genau wissen, dass es nicht so ist, sondern ich suche eben noch. Das ist das, was den Menschen angemessen ist. Die Frage ist, ob es nicht Dinge gibt, die wir wirklich gefunden haben, oder man könnte auch sagen, wo wir gefunden worden sind. wo es einfach eine Form ist, sich vor der Wahrheit zu drücken. Deswegen sage ich immer, die Leute, die sagen, ja, die Wahrheit, man kann doch nicht die Wahrheit haben, sage ich, das ist die Frage. Mein Vergleich war ja immer, der Kain sagt, als Gott ihn fragt nach seinem Bruder Abel, sagt er, was soll ich mich um, ich bin ja nicht der Hüter meines Bruders. Und so gibt es vielleicht Leute, die deswegen sagen, ich habe die Wahrheit nicht, dass sie dann nicht hüten müssen und sich nicht darum kümmern müssen. Das ist eine Form, sich zu drücken. Es ist ja nicht von vornherein klar, dass das jetzt einfach Demut ist. Hegel wird ja an dem Punkt immer ganz zornig und sagt, das ist eine Demut, die sich vor Hochmut nicht zu fassen weiß. Schreibt er dann, wenn die Leute sagen, wir können das nicht wissen. Nicht? Da empört er sich immer ganz lauthals darüber und sagt, das gehört sich nicht. Und erinnert dann an den Tacitus, der gesagt hat, die Germanen, in seinem Buch über die Germanen, die waren sicher vor Gott. Sagt er gegenüber den Römern, die haben immer so volle Angst vor den Göttern, wenn die Germanen waren so sicher vor Gott, sagt er, dieses Wort mit sicher vor Gott, so kommen nämlich die Zeitgenossen vor, die sagen, ja, von Gott kann man sowieso nichts wissen, das muss mich nicht stören. Nicht? Und das ist ja eben anders. Also, sagt er, Sie sprechen, es erfordert schon eine große und außerordentliche Wissenschaft, wenn man das Maß des Vermögens, die Schwierigkeit der Dinge zu erkennen und zu beurteilen, bestimmen wollte und Sie glauben nicht, dass der Mensch dazu fähig ist. Also, das meine ich auch, dass man nicht genau sagen kann, wo die Grenzen unseres Erkennens sind. Sondern, dass man immer sagen kann, heute bin ich erstmal so weit gekommen, aber nicht weiter. Nicht, wer dann ja Lucrezi auch zitiert, wer glaubt, man könne nichts gewiss wissen, muss nicht einmal wissen, ob man etwas wissen kann, weil er bekennt, dass er nichts weiß. Nicht? Nihil sine quisquis futat. Die Unwissenheit, die sich selbst kennt, die über sich selbst urteilt, die sich selbst verdammt, ist keine völlige Unwissenheit. Das ist sie ja sowieso nicht, dieses Gerede immer, dass der Sokrates gesagt haben soll, ich weiß, dass ich nichts weiß, nicht? Das steht so bei ihm nicht da, sondern steht bei ihm da in wichtigen Dingen, zum Beispiel für das, was uns nach dem Tod erwartet, wissen wir nichts Genaues. Aber er sagt, ich weiß genau, dass man dem Gott oder dem besseren Mann zu folgen hat. Und er wusste ganz genau, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Der hat ja nicht fürs pure Nichtswissen den Giftbecher getrunken. Sondern das ist so eine Verkürzung, die dann kommt. Was er wirklich gesagt hat in der Verteidigungsrede ist, dass er, nachdem er festgestellt hat, die Leute, die da meinten, sie wüssten was, dass die auch nichts wussten, dass er sagt, er hat doch eingesehen, dass das Orakel recht hat, dass er in einem Punkt mehr weiß als die anderen, nämlich, dass da, wo er nichts weiß, er auch nicht meint zu wissen. Uk eumai edenai, das sagt er. Ich weiß, ich bilde mir nicht ein zu wissen, wo ich nicht weiß. Aber er hat nicht gesagt, ich weiß gar nichts. Muss man schon gucken. So ganz in diesem Sinn, ich weiß einiges und an sich wissen wir alle genug, um schon mal richtig zu leben. Oder so. Das muss man so Leuten sagen, die sagen, ich müsste erst mal mehr wissen. Sag, mach erst mal aus dem Wissen was du hast. So wie so Leute gesagt haben, ich die Bibel weiter erforsche, von dem, was ich davon begriffen habe, habe ich eigentlich schon genug zu tun, wenn ich das täte. Nicht so taucht, das ist so ein Topos, der da immer auftaucht in der Tradition. Wenn man da was Neues wissen muss, ist von dem anderen schon nochmal genug da. Also besteht der pyrrhonische Weltweise ein ganzes Werk darin, dass sie wanken, zweifeln und forschen, aber sich von nichts versichern und sich von nichts überzeugt halten. Sie nehmen von den dreien Wirkungen der Seelen, der Vorstellung, dem Begehren und dem Beifallen, also dem Zustimmen, die beiden ersteren an. Also sie sagen, wir haben Vorstellungen, wir haben Begehrungen, aber sie enthalten sich des Urteils. Sie sagen, dafür wissen wir noch nicht genug, um da wirklich urteilen zu können. Das heißt ja so Beifall, die hier zustimmen. Beifall, das Wort haben wir heute noch in dem Fremdwort plausibel. Nicht? Vom Plaudere Beifall klatschen. Das heißt, dem ich zustimme. Also da sagen sie, mir ist da nichts plausibel. Ich habe Vorstellungen, ich habe Begehrungen, Wünsche, aber wenn ich genauer hingucke, plausibel sind mir eigentlich die Dinge nicht im Leben. Sondern eher rätselhaft. Und in Ansehung dieser Letzteren, also der Urteile, später wird dann wenigstens für das Dasein Husserl ja so einsetzen mit seiner berühmten Epoche. Der sagt, ich kümmere mich nur um das Was und lasse die Frage des Das weg. Und das gibt es auch neulich, hat mir noch ein jüngerer Philosoph so geschrieben, sagte, ihn interessiert nicht das Das, sondern das Was. Zum Beispiel in der Frage, ob es Gott gibt oder nicht, sagt er, das weiß ich nicht und das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema ist, was ist überhaupt damit gemeint? Also diese Was-Frage, kann man sich fragen, ist tatsächlich die Was-Frage alles oder ist nicht die Das-Frage dann nochmal ganz entscheidend? Ich würde das nicht so einfach zustimmen wollen. Aber das war die These der Phänomenologie, um angesichts dieses Konstruktivismus und dieses Aufbruches bei Kant, der sagt, ich richte die Dinge, die Gegenstände richten sich nach meinen Erkenntnisformen, statt dass meine Erkenntnis sich nach den Gegenständen richtet. Sage, wie kann man da noch Philosophie machen? War das der Ausweg von Husserl zu sagen, klammern wir die ganze Wirklichkeit ein, das und reden nur vom Was. Und da haben wir Arbeit genug. Das war dann so dieser Aufbruch, sondern jetzt haben wir wieder was zu tun als Philosophen, nicht? Das Was zu klären. Das ist ja richtig, aber ich glaube, ich gehöre schon eher zu den Leuten, die sagen, das Fundamentale, auch das Wunder, das eigentlich Faszinierende ist, dass das nicht das Was. Natürlich das Was auch, aber eigentlich das Wunder ist, dass es sowas dann überhaupt gibt. Und natürlich fragen, also ein religiöser Mensch, der will, geht doch davon aus, dass es Gott gibt, nicht, dass es ihn nicht gibt. Man kann ja nicht für eine Hypothese leben oder sterben, also das ist ein bisschen merkwürdig, nicht? Aber das muss man so im Hintergrund sehen. Das ist das, was dann auch Pascal an Montaigne kritisiert, dass Montaigne eben in dieser Haltung des Was erstmal bleibt, der Phänomenologie und sagt, ich versuche einfach mal zu beschreiben, was das wirklich bedeutet, weiß ich nicht genau. Wir werden sehen, Descartes löst das so, dass er ja auch diese Fragen da hat und sagt dann wenigstens für die Moral behalte ich einfach eine provisorische Moral bei. Weil ich kann nicht alles in Frage stellen, wie soll man dann erstmal leben? Dass er das festhält, das müsste man dann sehen. Ja, so viel also zu Montaigne gibt mit seinem, ach so, ja, da wollte ich doch noch was, das... Ja, dass er selber also kommt also aus katholischem Haus und hält also die Sache eigentlich offen mit dem Tod. Ich habe bei ihm in den ausführlichen Texten beides gefunden, dass er einerseits so mit der Stoa irgendwie so sagt, es ist einfach zu Ende, das Leben. Und andererseits dann doch so Texte, wo er vom Jenseits spricht. Das lässt er auch offen und schreibt innerhalb von 3 Seiten das Gegenteil vom anderen auch. Weil er das einfach so probiert und so durchdenkt. Eben in dieser Form der Skepsis, wie wir es jetzt eben hier nochmal gelesen haben, dass das da auch seine Position nochmal ist darin. Und das ist schon merkwürdig, wie stark das dann auch ja heute wieder die Gegenwart kennzeichnet, zu sagen, dass man eigentlich nichts Genaues weiß, sondern man macht so seine Erfahrungen, hat so seine Meinungen und eigentlich darf man keine Position einnehmen. Man kann alles vertreten, man darf es aber nur als seine eigene Meinung vertreten und nicht sagen, das sei für alle richtig. Das ist das, was ja heute weitgehend so da ist. Bitte? Ah ja, bei Meinung helfe ich mir am ehesten damit mit diesem Doppelsinn des Wortes Ansicht. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Also Ansicht heißt meine Meinung über die Wirklichkeit und die beruht darauf, da hatte ich ja mal dieses Bild gemalt, dass mir die Wirklichkeit eine bestimmte Ansicht zeigt. Ich mache eine Erfahrung, mir zeigt sie etwas, ich habe irgendwas erlebt, sei es an einem anderen Menschen, was ich mit dem erlebt habe, sei es im Gebirge oder wo auch immer, oder in einem Buch, oder wo auch immer, in der religiösen Erfahrung, in der ästhetischen Erfahrung oder sonst wie. Und wenn ich über diese Erfahrung nachdenke, da hat man gesagt, Erfahrung hat diese beiden Aspekte, mir etwas pathetisch könnte man sagen, mir widerfährt etwas, also mich trifft etwas. Widerfahren ist ein bisschen starkes Wort, sondern einfach, mir begegnet was, mir zeigt sich was. Und dann hatte ich gedacht, als erstes kommt dann hinein das Als. Dieses hermeneutische Als, was ich schon dabei tue, das nannten die Alten die Reflexio concomitans, die begleitende Reflexion. Ich mache niemals, begegnet mir einfach etwas bloß nur eine Krude als selber sich, sondern ich nehme es immer schon auf bestimmte Weise auf. Als neu, als fremd, als bekannt, als langweilig, als spannend, als was weiß ich, das alles tue ich schon dazu. Also es gibt keine, man könnte es auch anders ausdrücken, wissenschaftsphilosophisch, und sagen, es gibt keine Fakten außer im Licht einer Theorie. Weil so naive Leute denken, erstmal habe ich doch die Fakten und hinterher mache ich eine Theorie drüber. Nein, die Fakten selber, mein Beispiel war ja 3 Punkte zum Beispiel. 3 Punkte, sind das jetzt 3 Punkte oder ist das ein 3-Punkt oder ist das ein 2-Punkt und ein 1-Punkt? Das sind alles schon Entscheidungen, die ich mit dem Als treffe. Das gibt es gar nicht für sich. Und wenn ich da noch was drum male, dann sieht es sowieso wie ein Gesicht aus, nicht? Dann ist es schon wieder noch mal was anderes. Also es gibt gar keine reine Fakten, gibt es einfach nicht, muss man im Naturalismus sagen, sondern ich nehme Fakten immer schon in einem bestimmten Horizont wahr. Also Erfahrung ist immer schon eine Begegnung von Subjekt und Objekt, die von beiden erwirkt wird. Das muss man da schon mal sagen, sodass die Ansicht niemals etwas rein Objektives ist, sondern immer etwas Subjektobjektives. Das ist übersehen worden in der Neuzeit, als die Leitwissenschaft die Physik war und die Physik mesokosmisch war und man feststellte, dass man durch das Subjekt kürzen kann. Mein Beispiel, wer immer auch das Pult misst oder auf die Waage stellt, kommt zu denselben Ergebnissen und dann kann man denken, man wäre bei der Wirklichkeit. Oder manche machen noch einen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit, sondern ich wäre dann bei der Realität, während die Wirklichkeit schon das durch mein Als Mitbestimmtes ist. Wenn man den Unterschied machen will zwischen Realität und Wirklichkeit. Die einerseits wussten das die Physiker für die sogenannten sekundären Sinnesqualitäten. Also die wussten schon und behaupteten dann, Farben sind eigentlich Wellenlängen. Und wir tun subjektiv, machen da Farben draus. Deswegen haben die ja nicht mehr für so voll genommen. Aber diese Ausdehnungsbestimmungen von Descartes her, da werden wir ja gleich drauf dann nachher zu sprechen kommen, diese Ausdehnungsbedingungen, die waren, so meinten die, in der Objektivität als solche da. Und das wurde ja dann erst anders durch die Mikrophysik. Also, Meinung kommt erstmal zustande, schon in einem ersten Akt, im Erkennen selber, steckt schon Subjekt drin. Jetzt kommt die sogenannte Reflexio directa, dass ich, nachdem ich dieses Erlebnis hatte, jetzt nochmal drüber nachdenken kann. Und dann wird es ganz deutlich, dass das jetzt eine subjektive Verarbeitung wird. Da gehört dann diese Formel hin, die ich gern zitiere vom Hämmerle, wo er sagt, man begegnet dem Heiligen nicht, sondern es begegnet einem, dass man ihm begegnet ist. Weil im unmittelbaren Begegnungsgeschehen ist man selbst vergessen bei der Sache oder von der Sache erfüllt. Mein Beispiel, die Emmaus-Jünger, die erst hinterher sagen, brannte nicht unser Herz. Die müssen das vorher gemerkt haben, aber sie waren ganz im Gespräch, im Betroffensein, sodass sie es nicht bedacht haben. Bitte?
Ich habe nochmal die Frage in der Postmoderne. Warum ist die Diskussion um die Wahrheit so schwierig oder warum wird sie nicht ertragen? Also ja. Im politischen Bereich, eines der häufigsten Zitate ist, unser Handeln ist alternativlos.
Ja.
Das heißt, die Hunderten von Alternativen, die es natürlich auch gibt, dürfen noch nicht mal diskutiert werden.
So ist es. So ist heute. Ja. Ja.
Das ist alternativlos.
Ja.
Was steckt denn, was ist denn das für ein Weltbild?
Also ich meine, dass es 2 Punkte vor allem sind. Wahrscheinlich sind es mehr, aber 2 vor allen Dingen. Ein Hauptpunkt ist die Erfahrung der Diktaturen. Also sowohl der braunen wie der roten Diktatur, die glaubten, die Wahrheit zu haben und zu setzen, und was ja einen unglaublichen Blutzoll gekostet hat, weil das dann einfach durchgesetzt werden wollte, dass die Leute sagen, das wollen wir nicht nochmal erleben. Und unter diesem Blickpunkt hat man dann natürlich auch die Religionen so gesehen. Also das Christentum, da wird immer sofort kommen, also die Kreuzzüge und die Hexenverbrennungen und die Geschichten, die immer aufgeführt werden. Also der Gedanke, wenn jemand für meint, die Wahrheit zu haben, erklärt er die anderen für im Irrtum und dann muss er im Namen der Wahrheit die Leute mit dem Irrtum beseitigen. So folgern die immer draus. Also das ist die eine Erfahrung, die die haben und von dort her so dieser grundsätzliche Abschied. Jetzt kommt diese Reaktion, die Sie jetzt angesprochen haben, im Alternativlos. Wenn man eben jetzt dann darin landet zu sagen, jeder denkt und macht so selber, dann sehen die Leute, am Schritt 2, wie soll ich dann noch regieren, wenn da jeder eine andere Meinung ist? Dann hilft also nichts, als dass ich jetzt zwar nicht mehr von Wahrheit rede, aber behaupte auf der realen Ebene, die Wissenschaft, die hat ja das höchste Prestige heute, die hat gezeigt, hier gibt es gar nichts anderes, sodass ich von dort her die an sich nicht bekämpfbare Möglichkeit der Vielheit der Meinungen auf diesem Trick über die reine Sach-Natur-Ebene aufheben kann. Und das schaukelt sich dann in meinen Augen gegenseitig immer wieder hoch. Also auf der einen Seite, die Leute sagen, ich kann doch alles auch ganz anders sehen und machen. Und die anderen, die aber jetzt was durchsetzen wollen, eben gerade die Politiker, ja, die müssen dann so tun und sagen, nein, hier gibt es auch gar keine Alternativen, über die abzustimmen ist. Und die einzige Möglichkeit, es ist einfach nur so, um eben die Diskussion gar nicht erst anzufangen. Und das ist ja wirklich fatal, denn dadurch steigert sich das gegenseitig hoch und das ist die Situation, die wir heute erleben. So dass auf der einen Seite wird behauptet, wir sind gar nicht dogmatisch, sondern nur sachlich, andererseits sind die in der Sachlichkeit vollkommen dogmatisch. Ich muss eben sagen, es gibt keine Freiheit, sondern es sind nur die Neuronen oder so. Da gibt es gar nichts alternativlos, hat die Wissenschaft das festgestellt. Was ist Wahrheit? Ich hatte ja Wahrheit definiert als das Sich-Zeigen der Wirklichkeit. Mit der besonderen Akzent, dass ich sage, das Sich-Zeigen dazu gehört, das hatten gestern in der Vorlesung schon mal angesprochen, deswegen ist es für einige, die da waren, eine Wiederholung nochmal, dass ich sagen muss, dieses Sich-Zeigen ist ganz entscheidend immer ein Sich-Zeigen für, deswegen gibt es die Wahrheit immer im Plural. Weil nämlich die Ansichten der Wirklichkeit sich eben für jeden anders zeigen, sodass ich eine Vielheit der Wahrheiten habe. Damit kann ich ja richtig umgehen, aber wenn ich jetzt sage, diese Vielheit der Wahrheiten kennt überhaupt keine Grenze, ich darf überhaupt nicht eine Wahrheit für alle behaupten, dann ist es das, was Benedikt eben nennt, dass ich da mich nochmal daran erinnere. Ich habe nämlich gestern noch was da gezeigt. Es gibt im 27. und 28. November, wahrscheinlich wird von Ihnen da niemand rauffahren wollen, aber vielleicht kennt jemand wen in der Nähe, in der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg, das ist die Kölner Diözese, gibt es am Wochenende, 27. bis 28. November, eine Tagung von so einem Arbeitskreis christlicher Philosophen. Das ist dann unser drittes Jahrestreffen, das wir machen. Wir haben uns einmal so über Denken und Glauben unterhalten. Dann ist ein Buch rausgekommen vom vorigen Jahr, da ging es um Natur, Naturbegriff. Ich habe was über Personen und Natur gemacht. Und diesmal wird es heißen, also Diktatur des Relativismus, in Anführungszeichen, dieses Wort von Benedikt, mit einem Fragezeichen dahinter. Und dann ich fange an mit Wahrheit und Wahrheiten am Samstagvormittag mit dem Einleitungsreferat. Und dann geht es um Korrespondenz, Kohärenz und Konsens, dann über Relativismus in der Philosophie, das macht der Kollege Irlenborn aus Paderborn, dann absolute Gültigkeit oder historische Relativität, Toleranz im Dialog, Demokratie zwischen Wahrheit und Entscheidung. Ich lege einfach welche dahin, falls es jemand sich interessiert dafür, kann er das mitnehmen. Also nochmal, mein Hintergrund ist der, zu sagen, Wahrheit heißt, dass sich zeigen der Wirklichkeit, und da hat man gestern schon davon gesprochen, dann gibt es die Vorstellung, dass man nur einfach dieses Zeigen beobachtet, also nur die Wirklichkeit, die sich ausspricht. Religiös gesagt, Gott und das Wort Gottes, die Schöpfung als Wort Gottes. Was dabei vergessen wird, ist, dass niemand nur einfach ein Wort spricht, so an die Wand hin und dann fällt es runter, sondern dass man ein Wort immer zu jemandem spricht. Und das ist erst systemisch geworden in der Philosophie Ende des 19. Jahrhunderts und am 20. Jahrhundert mit den Dialogikern, dass das auftaucht. Und da muss man sich dann nicht wundern, dass das inzwischen in so einem völligen Relativismus versinkt und sagt, es gibt überhaupt kein Gemeinsames, das muss man nochmal untersuchen. Aber der erste Schritt wäre, dass zum Beispiel im Verhältnis Schöpfer und Schöpfung, ich sagen kann, die Schöpfung ist nicht nur Wort Gottes, wir sind nicht nur Wort Gottes, sondern wir sind zugleich die, an die dieses Wort ergeht. Da habe ich dann diesen Ausdruck von Rahner aufgenommen, dass der Mensch ein Hörer des Wortes ist, nämlich der Hörer seines eigenen Namens. So wie das in der Trinitätslehre gesagt wird, der Vater spricht sich im Sohn aus, aber dieser Sohn, der das Wort ist, ist zugleich der, dem das Wort gesagt wird. Ich muss also auch dieses Verhältnis, das hier besteht, mit in die Schöpfung hineindenken. Und das hat man klassischerweise nicht gemacht. Da sagt man, Schöpfung ist nur Machen, Throntöpfe herstellen, sagt Paulus. Und dann habe ich die Schöpfung nur als Wort Gottes. Während ich zugleich festhalten muss, dass die Schöpfung nicht nur Wort Gottes ist, sondern dass sie auch nochmal an uns gerichtet ist, Wort an uns, sodass wir zugleich Wort sind und Hörer des Wortes. Ich muss also diese Ebene auch mit runterkippen, wenn ich einen richtigen Schöpfungsbegriff habe. Und von dort her gibt es also in einem ersten Schritt Wahrheiten. Denn dem hier mit der Rundung zeigt sich die Welt anders als dem, wo sie die Spitze hat. Aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten. Es ist nicht so, dass es bloß Verschiedenheiten gibt. Und deswegen hatte ich ja bei den Verschiedenheiten immer drei Modelle gemalt. Das eine war so, dass man sich ergänzt. Das ist der Punkt, wo ich sage, es ist schöner, man geht zu zweit in den Film oder in eine Ausstellung oder in ein Konzert und in der tauscht man sich dann mal aus, wenn man dann noch beim Glas Wein sitzt oder so und dann bereichert sich das, so wie wir mit zwei Augen eben räumlich sehen. Dann gibt es, das ist die Position, die jetzt der Diktatur des Relativismus bestreitet, dass bei einer kontradiktorisch entgegengesetzten Position, das ist kein Gegensatz, sondern ein Widerspruch, nicht beide wahr sein können. Und da kann nur eins von beiden wahr sein. Wer da recht hat, kann man vielleicht nicht aufklären. Man kann philosophisch nicht aufklären, ob in Jesus Christus das letzte Wort Gottes ist. Ich kann den Streit zwischen Juden, Christen und Muslimen nicht philosophisch lösen. Das geht nicht, aber ich muss dabei bestehen, dass die nicht alle gleichzeitig recht haben können. Ist Jesus Christus das letzte Wort Gottes? Oder steht es noch aus, wie die Juden sagen, weil der Messias noch nicht gekommen ist? Oder ist dieses Wort im Koran gesagt? Das ist philosophisch in dem Sinne nicht entscheidbar. Klar ist nur, dass nicht alle drei Recht haben können. Dass man aber auch nicht folgern muss, also müssen alle drei Unrecht haben. Das höre ich nämlich auch immer wieder. Das folgt daraus überhaupt nicht. Und dann gibt es noch diesen schwierigen dritten Fall, den male ich immer so, wo ich sage, hier kann ich, wenn ich genau hingucke, nicht behaupten, dass das ein Widerspruch ist, aber ich kriege es auch nicht zusammen. Deswegen mache ich einen scharfen Unterschied zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Manche Leute werfen das in einen Topf oder viele Leute werfen das in einen Topf. Und da möchte ich sehr darum bitten, darauf zu achten, das sind zwei verschiedene Dinge. Ob etwas unvereinbar ist oder ob etwas widersprüchlich ist, ist überhaupt nicht dasselbe. Und das gibt es schon in der Diskussion zwischen den Geschlechtern, solche Dinge, wo man auf Unvereinbarkeiten stößt, ohne dass man einfach sagen muss, das andere ist jetzt falsch. Deswegen ist mir der Unterschied also so wichtig zwischen widersprüchlich, kann nur eins von beiden wahr sein, und unvereinbar. Weil wir nicht der liebe Gott sind, wir kriegen nicht alles zusammen. Und diese Unvereinbarkeit ist schon die Struktur der Logik, zum Beispiel der christlichen Glaubensgeheimnisse. Wie soll ich Allmacht und Freiheit vernünftig zusammendenken? Wie soll ich den einen Gott in drei Personen vernünftig zusammendenken? Hier reicht es, wenn ich versuche, mir einen Widerspruch nachzuweisen, abweisen kann. Wer wirklich glaubt, ist im Glauben gewiss, dass man das immer wird können. Ob ich das immer kann, kann ich schon wieder nicht behaupten. Aber dass man es grundsätzlich immer können wird, aber das kann ich als Philosoph nicht behaupten, Als Philosoph kann ich nur sagen, wenn du mir jetzt einen konkreten Vorschlag machst und mir zeigen willst, dass ich da was Widersprüchliches glaube, dann kann ich dir eine Unterscheidung bringen, dass ich sage, nein, das ist kein Widerspruch. Aber ich muss es nicht vereinbaren können in solchen Grundfragen. Deswegen ist die Unterscheidung ganz wichtig zwischen Widerspruch und Unvereinbarkeit. Auch das gehört zur Wahrheit. Also ich gehe so weit zu sagen, es gibt unvereinbare Wahrheiten. Meine ich, das erleben wir. Während es eben Leute gibt, das schon, also ich habe das, hab dann schon erzählt, wie ich sowas da vorgetragen habe in so einem Arbeitskreis bei einem Bischof, der ganz empört war, unser Generalvikar mit, dass er sagt, ja, dann landen wir da ja im Relativismus und Sie sind zwar kein Relativist, aber sowas Gefährliches sollte man besser nicht sagen. Wo ich sage, ich bin halt ein Philosoph, ich sage, was wahr ist. Und das kann ich nicht anders sagen als so, nicht? Klar kann das also missverstanden werden. Deswegen liefere ich ja gleich nochmal diese Möglichkeiten mit dazu, wo das missverstanden werden kann. Aber ich finde, wir sollten uns schon der Wirklichkeit stellen und der Wahrheit, wie sie ist. Also es gibt Dinge, die sind vereinbar und es gibt Dinge, die sind widersprüchlich und es gibt Dinge, die sind unvereinbar in unserem Verstehen. Das ist unsere komplizierte Lebenssituation.
Sie haben jetzt ganz kurz den Begriff Wirklichkeit verwendet. Ist jetzt Wirklichkeit die Tatsache, dass es eben eine
Ah ja, da wollte ich jetzt sagen, bei Wirklichkeit, da hatte ich darauf hingewiesen, dass es Autoren gibt, die einen Unterschied machen zwischen Realität und Wirklichkeit. Und die nennen, da gibt es so Bücher, die heißen Konstruktion der Wirklichkeit zum Beispiel. Die würden also das hier nur Realität nennen und das, was hier dann dabei rauskommt für die Leute, also deren Erfahrung, das würden die Wirklichkeit nennen. Die würden also sagen, die Farben sind Wirklichkeit, die Realität ist die Wellenlänge. Ich liebe das eigentlich nicht. Ich wollte es Ihnen nur weitergeben, damit Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen das in der Literatur begegnet. Ich selber setze eigentlich Wirklichkeit und Realität gleich und meine, dass wir gar nicht anders mit der Realität zu tun kriegen, als insofern sie sich uns zeigt. Zum Beispiel im Religiösen gibt es dann dieses Wort vom Wittgenstein, der sagt, du kannst Gott nicht mit einem anderen reden hören, sondern nur, wenn du der Angeredete bist. Das gibt es also nur in einem unmittelbaren Gottesverhältnis, worauf ich dann ergänze, aber ich kann einen anderen hören sehen. Ich kann sehen, wie der hört und kann mir von ihm erzählen lassen, was ihm gesagt worden ist. Das geht auch nochmal. Und da kann man dann nochmal wieder Unterschiede einführen. Aber es gibt eben Autoren, die machen diesen Unterschied von Realität und Wirklichkeit. Wenn man das weglässt, dann meine ich mit Wirklichkeit eben die Wahrheit, wie sie eigentlich ist. Und dann wäre die Wahrheit eben die Wirklichkeit, insofern sie sich mir zeigt. Und das gehört eben zum Leben dazu, da kommt dann immer mein Hinweis, dass eben Gott sich aus der Stimme am Dornbusch davor stellt mit viermal Gott, als der Gott der Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Immer derselbe, aber nie der gleiche. Und das ist kein Wortspiel, es ist immer derselbe Gott, aber er zeigt sich in unterschiedlicher Weise. Und bei dem Zeigen bitte wieder dran denken, dass das Zeigen immer von mir schon mitbestimmt ist. Man kann das deutlich machen am Gewissen, das ist für mich ja die unmittelbarste Gotteserfahrung. Und dann spricht Augustinus, wie auch Newman, kann ja Newman, davon, dass das Gewissen die Stimme Gottes sei. Und Newman korrigiert sich an anderen Stellen und sagt dann, es ist das Echo der Stimme Gottes. Ich würde lieber sagen, es ist das Hören der Stimme Gottes, das reicht schon. Denn das Hören ist immer vom Hörer mitbestimmt. Wobei, hier, Klammer auf, ich, damit das nicht zu merkwürdig klingt mit dem Gewissen, ich erinnern muss, dass für die mittelalterlichen Autoren es zwei Gewissensbegriffe gibt, das Urgewissen oder Prinzipiengewissen. Das ist unmittelbar für die Stimme Gottes, das ist unfehlbar, sagen die Autoren. Und dann gibt es das konkrete Gewissen, Normen, Situationsgewissen, das ist mitbestimmt in den Inhalten von der Gesellschaft, von der Erziehung. Deswegen haben wir da verschiedene Ethiken, berühmte Wort von Pascal, das, was nördlich der Alpen, also verdienstlich ist, ist südlich der Alpen Verbrechen oder umgekehrt, nicht? So was gibt es ja. Das bezieht sich auf das konkrete Gewissen, im Lateinischen heißt das Conscientia. Und dieses Urgewissen oder Prinzipiengewissen, das heißt die Synderesis, oder Syntheresis, mal mit T oder mal mit D geschrieben, das Urgewissen, das ist das Unmittelbare, also das Licht Gottes in uns, unfehlbar. Aber das haben wir ja nicht rein und nackt so, sondern das haben wir immer schon gehört. Insofern ist das auch eingefärbt. Wir können das gar nicht trennen. Das klingt im scholastischen Sprechen immer so, als wären das so zwei Organe in uns. Ich sage schon immer, nein, es sind zwei Dimensionen des einen Organs. Das Urgewissen gewissermaßen die Senkrechte und das Situationsgewissen so die Waagerechte. Und die durchdringen sich. Ist gar nicht zu lösen. Aber weil es dieses Urgewissen gibt, kann ich über das konkrete Gewissen mit Leuten reden. Ich kann also beim anderen den Punkt suchen, wo ich ihm Analogien aufmachen kann. Ich kann anfangen, natürlich muss der andere ein Mindestmaß an gutem Willen haben, aber ich kann mit jemandem reden, der zum Beispiel ein wilder Rassist ist oder so, und sagen, wie kommst du eigentlich dazu? Wie kannst du das grundsätzlich hier klar machen, dass du da jetzt solche Schritte machst, dass du sagst, das sind minderwertige Menschen oder so ähnlich? Wie willst du das ableiten? Also wenn ich den Punkt finde, wo dessen eigentliche Mitte liegt, beim SS-Mann, der hat wenigstens auf dem Koppel stehen, meine Ehre ist Treue. Den kann man dort ansetzen und man sagt, jetzt reden wir mal drüber. Was heißt jetzt hier Treue im Unterschied zur Hörigkeit zum Beispiel? Kann ich hier nicht durchstoßen zu einem Kern von dem, was du eigentlich meinst? Und warum soll jetzt nicht auch jemand einer anderen Rasse angehörig diesen Sinn für Treue haben? Wieso willst du das ausschließen oder so? So könnte man, also nochmal, ein Mindestmaß an gutem Willen vorausgesetzt, Philosophie setzt immer ein grundsätzliches Wohlwollen voraus, kann man dann so etwas ansprechen. Leider haben wir heute den Punkt, ich weiß nicht, ob wer von Ihnen schon reingeguckt hat, in das neue Heft von der Zur Debatte, von der Münchner Akademie hier, da ist also eine Tagung dokumentiert, über wann beginnt personales Leben. Immerhin finde ich mal schön, dass die Tagung nicht heißt menschliches Leben. Der menschliches Leben ist jede menschliche Krebszelle. Und das Spermium ist auch menschliches Leben und die Eizelle, die unbefruchtete. Sondern wann beginnt personales Leben? Und dann haben die da so die Religionen befragt. Und natürlich ist keiner dafür, was die katholische Lehre sagt, dass das mit der Verschmelzung der Gameten geschieht. Immerhin spricht dort dann ein katholischer Moraltheologe, nämlich der Kollege Hilbert hier von der Uni. Und der stellt dann erstmal korrekt die katholische Lehre dar. Und dann sagt er aber, dann führt er nur die Gegengründe ein und sagt, gegen die Argumente gibt es aber Gegenargumente. Und dann kommt der Satz, weswegen ich das Ganze jetzt erzähle, dann schreibt er, es gibt also hier keine unwidersprechlichen und zwingenden Argumente. Ich frage mich, warum der Kollege das überhaupt hinschreibt. Wo gibt es denn in der Philosophie zwingende, unwiderlegliche Argumente? Nein, das darf einfach nicht wahr sein, offenbar, dass das mit der Verschmelzung beginnt. Damit Möglichkeiten offen bleiben der Verhütung, wie zum Beispiel Spirale oder so, was ja alles Frühabtreibungen sind. Warum tritt der für sowas so ein? Und was ist das für ein Argument zu sagen, da ist keins der Argumente zweifelsfrei zwingend? Gibt es überhaupt nicht in der Philosophie. War sehr erstaunt über dessen Beitrag.
Dann, weil es das nicht gibt, wird er politisch alternativlos.
So ist es. Genauso. Das ist dann der nächste Schritt. Anstatt mal zu gucken, was denn die Gegenargumente wert sind. Alle diese Argumente, Kontinuitätsargument oder so, was ich ja ansprechen würde, dass ich versuche immer, auch schon Schülern kann ich das schon klar machen, habe ich immer wieder festgestellt, nicht allen, soll man allen was klar machen, aber doch eine ganze Gruppe, dass ich sage, es gibt kein, die Rede von etwas wird jemand, ist sprachlich unmöglich, das haben wir schon mal besprochen, denn werden heißt immer ein selbes, nimmt neue Zustände an. Aber wer oder was sein, ist kein Zustand von einem Seienden, sondern wer und was sind Ausdrücke über das substanzielle Sein von etwas, jemand, der das dann Eigenschaften hat. Wenn ich sagen würde, etwas wird jemand, dann frage ich, was ist denn das durch sich durchhaltende Selbe dann? Wir sind ein Jemand, zuerst waren wir ein Baby, vorher waren wir kein Baby, sondern erstmal also ein Embryo. Heute sagen die Leute Präembryo, noch ein Wort eingeführt, damit man schon was unternehmen kann. Nicht? Präembryo nennen die das. Dann Embryo, dann Fötus. dann sind wir ein Baby auf dem Eisbärenfell und hinterher sind wir irgendwann eben jetzt so alt und groß, wie wir sind, und irgendwann auf dem Totenbett. Immer derselbe, nie der gleiche. Und diese Selbigkeit brauche ich, um von Werden zu reden. Wenn ich jetzt hier verschwende und stattdessen stünde Splett 2, kann man nicht sagen, hier ist Splett 1 zu Splett 2 geworden. Sondern man kann sagen, aus Splett 1 ist jetzt Splett 2 geworden. Also das heißt, wo vorher jemand anders war, hat jetzt jemand neu angefangen. Ich muss also korrekt sagen, wo vorher etwas war, beginnt irgendwann jemand. Beim Tod dasselbe, wo vorher jemand war, ist jetzt nur noch ein Leichnam da. Ein Etwas. Auch da kann ich nicht sagen, jemand ist etwas geworden, sondern jemand ist verschwunden und übrig geblieben ist ein Etwas. Nur das kann ich sagen, weil jemand und etwas, Sie merken, ich lasse bewusst das Wort Person weg, denn bei Person erklären mir die Leute, die Kollegen, sagen, Person ist ein Zeitausdruck, ein saisonaler Ausdruck, wie zum Beispiel der Ausdruck Jungfrau oder der Ausdruck Kronprinz. Nicht? Jemand ist ein Kronprinz, er ist ein Kronprinz und dann wird er König. Und so sei das mit dem Begriff Person. Das sagt sich so, aber das soll mir mal einer argumentativ darlegen, was das heißen soll. Nicht? Denn hier kann ich ja nochmal fragen, wer ist dieser jemand, der zuerst Kronprinz ist und hinterher König? Das ist ein äußerer Zustand. Aber jemand sein ist kein Zustand. Das ist das, was ich sagen will. So ein jemand sein ist ein Ausdruck für das, was jemand wesentlich, substanziell, eigentlich als Subjekt ist. Das hat dann, dieses Subjekt hat Zustände, aber Subjekt sein ist kein Zustand von jemand, sondern das ist eine Wesensaussage. Das ist nicht ein Ausdruck wie Jungfrau oder Kronprinz, aber das wollen die sagen. Also sagen die, mit dem Kontinuitätsargument, das bringt ja nichts, das kann ja alles, irgendwie entwickelt sich was. Ich sehe überhaupt nicht, wieso das echte Einwände sind. Ich sehe nur, dass man was dagegen sagen kann. Aber ob die Einwände tragfähig sind, das wird überhaupt nicht erörtert. Sonst reicht es, er reinschreibt, hier ist nicht zwingend. Was ist denn das für ein philosophisches Argument? Überhaupt keins.
Bitte? In der Wirtschaft sagen wir auch oft, das sind Killerfragen.
Ja, das ist wirklich das. Und das muss man tatsächlich so benennen, dass das ist. Das heißt, hier werden die Sachfragen per Geschäftsordnung erledigt. So wie ich das in einem anderen Zusammenhang schon mal angesprochen habe, ein Buch, was ich dazu besprechen hatte, über wann beginnt menschliches Leben, wo im Vorwort drin stand, wir leben in einer pluralen Gesellschaft und da kann man nicht so dogmatisch auftreten. Es gibt verschiedene Auffassungen über den Beginn des Lebens und da gibt es zwei extreme Auffassungen. Das eine ist mit der Verschmelzung der Gameten und das andere ist mit der Geburt. Mit der Konsequenz, dass im ganzen Buch natürlich kein solcher extremer Artikel drin ist, denn wer will schon in einer normalen Gesellschaft extrem sein? Man muss ja immer irgendwie in der Mitte sein, da knubbelt sich ja alles, nicht? Und wenn es da jetzt nichts mehr gibt, jenseits dessen, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, sowas wird mir auch manchmal unterstellt, um mich da lächerlich zu machen, dann müssen Sie ja behaupten, das Spermium sei schon eine Person. Soll ich das behaupten? Ich überhaupt nicht. Das muss ich auch nicht behaupten, so ein Blödsinn. Denn sie hatten nicht ein Ziel, dahin jemand zu werden. Das einzige Ziel von dem Spermium ist, in das Ei reinzukommen und sonst gar nichts. Und dann bildet sich ein neuer Organismus. Und der neue Organismus, der ist dann ein neues Seiendes, ja. Und dann soll mir mal einer zeigen, wo danach ein Schritt vom Etwas zu jemand geschieht. Soll ich wirklich sagen, etwas wurde gezeugt und hinterher wurde ich daraus? Das ist eine komische Sprache. Sondern wir sagen, ich wurde gezeugt, ich wurde empfangen. Natürlich haben wir bei der Gelegenheit nicht ich gesagt. Das Argument taucht dann auch auf. Da wird gesagt, ja, das kann man eben nur rückblickend sagen, aber nicht prospektiv. Warum kann man das nicht sagen, Herrschaftszeiten? Jeder von uns kann, nachdem er leben darf, sagen, ich wurde gezeugt und empfangen. Warum soll ich jetzt nicht von einer Wirklichkeit, die jetzt entsteht, sagen, aha, da wird jetzt jemand gezeugt und empfangen, vielleicht kommt er zum Leben, vielleicht geht er so vorher ab, vielleicht ist er tot, vielleicht kann ich auch nicht wissen, ob es schon jemand ist. Denn es kann ja sein, dass bei dieser Verschmelzung der Gameten so entscheidende, so gravierende Fehler bei den Kopieren und Zusammensetzen geschehen, dass in dem Fall wirklich an der Stelle kein Mensch entsteht. Und dass das einer der Gründe ist, warum dann ein bestimmter Prozentsatz von diesen entstandenen Lebewesen abgestoßen werden und sehr früh schon scheitern. Ich muss nicht behaupten, dass aus jeder Verschmelzung ein Mensch herauskommt. Aber ich kann doch daraus wirklich folgern und sagen, wenn es klappt, dann ist damit eins zustande gekommen. Und dann haben jedenfalls die, die damit umgehen wollen, in der Embryonenforschung, die haben den Beweis Last und nicht ich, zum Beispiel. Aber nein, das wird weggewischt, weil es nicht sein darf, mit solchen fadenscheinigen Begründungen, eben in dem Vorwort zu diesem Buch, weil das extrem ist, kommt es gar nicht erst vor, wird gar nicht diskutiert, geschäftsordnungsmäßig erledigt. Und hier wird gesagt, die Gegengründe, die sind nicht zwingend. Also ob es in der Philosophie überhaupt zwingende Argumente gäbe.
Aber das ist für mich reiner Hochmut. Menschen, die so reagieren, Menschen, die so reden.
Ich weiß eben nicht, ob es das wirklich ist, ob das einfach so eine... Natürlich ist das auch so in manchen Fällen meine Vermutung. Hier, ich muss einfach sagen, ich kenne den Kollegen in Hilbert nicht, denn es gibt auch einfach eine Selbstunsicherheit und dass man sagt, die meisten anderen sagen das so. Das ist ein Argument, was begegnet. Zum Beispiel, als ich vor kurzem da über den Hirntod zu reden habe, ich bin Gegner des Hirntods da in Osnabrück, dann war dann ein Moraltheologe da, der einfach berichtete und sagt, die überwiegende Mehrheit der deutschen Moraltheologen hält also bis jetzt noch an dem Kriterium Hirntod fest. Da war auch so rasch der Kardinal Lehmann damals dafür und ist sogleich eingetreten. Rom selber hält sich da etwas zurück. Die haben vor Jahren noch mal die Päpstliche Akademie eine Sitzung gehalten, die ist offiziell bis heute nicht veröffentlicht, der Beschluss, weil es eine sehr große Minderheitengruppe gibt, die das ablehnt. Genau wie das in Amerika jetzt in Frage gestellt wird, ganz massiv wieder neu von Leuten, die vorher dafür waren. Und dann hat der Kollege Sahm, das ist ein Professor in Offenbach, da in der Klinik, hat einen großen Artikel geschrieben in der FAZ. Man muss sich nur die wütenden Leserbriefe angucken, die da von Ärzten kamen. Das heißt, der hat ernsthafte Probleme. Der ist eben noch, also Privatdozent, hat noch keine also Professur in dem Sinn. Was da wird, muss man mal gucken. Weil die Lobby einfach sehr stark ist auf der anderen Seite. Also man guckt, dass man es mal aufnimmt. Ich spreche da auch gerade davon, weil ich war noch, in dieser Woche haben wir unsere Jahrestagung gehabt. Ich bin im Beirat, also die Redaktion und der Beirat von der Zeitschrift für medizinische Ethik. Und wir gedacht haben, wir machen nächstes Jahr nochmal wieder ein Heft zu diesem Thema, weil gerade die Diskussion in Amerika neu angestoßen ist. Da kann man das nämlich sagen. Bei uns kriegt man ziemlich Prügel, wenn man das sagt.
Was vertreten Sie da für eine Meinung?
Also ich bin der Meinung, dass der Hirntote eben nicht tot ist. Und mein Hauptargument sind die hirntoten Mütter. Dass ich sage, ein Aufeinanderwirken der Organismen, wie das beim Prozess der Schwangerschaft geschieht, natürlich können die nicht zugleich auch noch das ganze Geburtsgeschehen leisten. Da wird dann das Kind mit Kaiserschnitt geholt. Aber wochenlang, über Wochen hin, sind diese Mütter am Leben erhalten worden, was ja beim Erlanger Baby damals nicht geglückt ist. Nicht? Und wir haben inzwischen weltweit, also ich glaube zwei Dutzend oder sowas, mehr als zwei Dutzend schon Kinder, die gut leben. Und da sind und aufwachsen von eben hirntoten Müttern. Und da gibt es eben, die Ärzte sagen dann, ja, das ist eben eine warme Leiche, das ist ein organischer Brutkasten. Und sage ich, das läutet mir überhaupt nicht ein, diese Kommunikation zwischen den Organismen, die dort geschieht, die dort gegeben ist, zum Teil über Wochen hin, dass ich sage, das überzeugt mich nicht, dass man das nimmt. Und der Herausgeber der Zeitschrift, der Eberhard Schockenhoff, einer unserer führenden Moraltheologen, der das auch vertritt an sich, den Hirntod. Wir haben dann auch dann so diskutiert da abends noch miteinander. Er sagt, ja. Deswegen, der hat dann auch gedacht, wir machen ein Heft drüber, weil er selber da auch nochmal nachgehen muss. Dass man dem gucken muss, was ist da, liegt da wirklich vor. Hier im Haus ist der Pater Häfner, der auch entschieden vertritt, es ist eigentlich, der Hirntod ist der Tod.
Ja, weil nach dem Hirntod nichts mehr funktionieren würde, außer der künstliche Eingriff.
Ja, das ist eben die Frage, nicht? Was da eben.
Ja, das, würde denn die Frau ohne diese Maschinen das auch so?
Nein, natürlich nicht. Jetzt ist eben die Frage, ersetzt die Maschine das, die Selbsttätigkeit des Organismus oder unterstützt sie sie bloß? Unterstützung brauchen wir zu allem Möglichen. Und das muss man nochmal gucken. Dass das ein irreversibles Geschehen ist, das sage ich auch. Und deswegen behaupte ich auch, ich mag den Ausdruck Hirntod nicht, weil Organe sterben nicht, sondern die sterben ab. Also man müsste sagen, irreversibles Hirnversagen. Eine Niere stirbt nicht. Und ein Gehirn auch nicht. Das ist schon gezielt, das so zu nennen. Nicht? So ein Menschensterben. Also, aber irreversibles Hirnversagen führt, wenn man nicht eingreift, ist das innerhalb von weniger Stunden ist der Mensch tot. Das ist völlig klar. Jetzt ist eben die Frage, sterben heißt nicht tot sein. So ein Tot sein ist man erst, wenn man gestorben ist. Jetzt kann ich diese Sterbephase künstlich verlängern, indem ich den Organismus unterstütze. Also jedenfalls erstmal, also ich muss also die Beatmung aufrechterhalten. Ich muss dann, wenn das länger geht, muss ich natürlich auch versuchen, ich muss dann bekämpfen Entzündungen, die entstehen oder so. Aber die Hirntoten, die haben Fieber zum Beispiel. Die kriegen Fieber, wenn sie erkälten. Das ist schon interessant, was da mit Toten passiert, mit angeblich Toten. Ne? Also muss man schon mal sehen, ob das nicht eben, das ist der Streit. Ist es eine Unterstützung und dieser reduzierte, sterbende Organismus, dessen Todesphase kann verlängert werden. Mein etwas abstruses Bild war dafür, jemand fällt aus einem Stockwerk oben hoch und er aufschlägt, gräbt man eine Grube, er fällt ein Stück länger. Das ist eigentlich das, was geschieht. Und dann ist natürlich das Problem, ja, ich kann aber doch nicht lebende Leute transplantieren. Dann töte ich die ja. Das ist der Punkt. Deswegen hat der Papst so darauf bestanden, nur aus Toten, nur Ex-Kadavere darf ich Organe nehmen. Während ich sagen würde, wenn ich das Leben künstlich verlängere, beschneide ich nicht das Leben, sondern ich beende dann nur die künstliche Verlängerung. Die darf allerdings nur in Übereinstimmung mit dem Patienten geschehen. Also enge Zustimmungslösung. Da warte ich immer noch darauf, dass das die Kollegen diskutieren, meinen Ansatz da. Nicht? Bitte?
Also in dem Bereich setzen die Fragen ja eigentlich schon viel eher ein. Also wenn man auf der einen Seite sagt, der Anfang des Lebens ist zu schützen, dann gibt es ja auch eine Riesendiskussion, wann wird Sterben zugelassen?
So ist es.
Dass jeder Notarzt steht vor der Entscheidung, wenn jemand 30 oder 45 Minuten nicht mehr geatmet hat, ihn wiederzubeleben. Die Erfahrenen sagen, jetzt hören wir auf.
So ist es.
Weil was dann rauskommt, ist,
ist nur Leid und Not. So ist es, ja.
Der also jahrelang gepflegt wird.
Genau so.
Das heißt, es gibt ja nicht nur ein unnatürliches Verhältnis am Anfang des Lebens, wo man ständig meint, eingreifen zu müssen. Es gibt diese Unsicherheit.
Ja, ja.
Und durch die Kirchengeschichte war Sterben immer ein handfester Vorgang. Da hat man also nicht aus bloßer Unsicherheit gesagt, jetzt müssen wir verlängern, bis zum Ende. Am Ende wird ja doch gestorben.
So ist es. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen.
Das
ist
eine Frage,
ja.
Ja. Das ist also in der Notfallmedizin, es traut sich ja keiner mehr auf einer Station nicht wiederzugehen.
Ja. So ist es. Ja, ja.
Aber es könnte irgendjemand kommen und einen Rechtsanspruch.
Ja. Das ist ein unhaltbarer Zustand und deswegen ist das ja so wichtig, dieses neue Urteil jetzt auch, dass man das also neu anfängt zu bedenken. Und die vermeiden inzwischen auch die Ärzte diese Ausdrücke, weil die völlig missverständlich sind mit der aktiven und der passiven Sterbehilfe. Und so, weil ein Maschine abstellen ist natürlich ein aktiver Handgriff, aber das ist nach dieser schlechten also Terminologie eine passive Sterbehilfe. Und das versteht niemand. Und deswegen haben die ja inzwischen diese Ausdrücke eingeführt von Umdefinierung des Heils, des Therapieziels. Therapieziels ist eben nicht mehr Heilung, sondern Linderung. Und so muss ich das also fassen und das deutlich machen. Und das ist die Phase, in der wir im Moment stehen. Dass man versucht, den Leuten klarzumachen, dass sie nicht diese Angst vor den Juristen da haben müssen und vor Leuten, die sich auf die Juristen berufen und wo dann die Schadensersatzforderungen kommen, sondern dass man wirklich den Menschen sterben lassen kann. Es ist also nicht bloß, dass die wie Götter sein wollen, sondern es ist einfach die Angst vor dem, was hinterher passiert, leider. weil Menschen an allem und jedem, das erlebe ich, wenn ich in Schulen zu reden habe, was die Lehrer mir erzählen, mit den Eltern, die da wild werden, über jede Note, die ihnen nicht passt, und dann werden da Prozesse drüber angefangen. Und genauso ist es, wenn ich das höre vom Pflegepersonal oder von den Ärzten, wie es in den Krankenhäusern zugeht, wie da Leute also anfangen und machen zu allem und jedem einen Prozess. So ist es. Das ist eben genau das, wo eben wo die ganze Diskussion jetzt drum geht. Wie kann ich das jetzt regeln? Denn so ist es ein wirklich unhaltbarer Zustand. Und das hat ja dann noch dazu geführt, dass wir diese Suizidgesellschaften auch bei uns in Deutschland haben, dass die Leute sagen, ich will doch irgendwie sicherstellen, dass ich wirklich sterben darf. Ja. Und nicht da noch geschunden werde, einfach dahin. Das ist ein ganz großes Problem. Ne? Genau das. Und das müsste man sehen, wie kriegt man das hin, wo die Leute eben meinen, wir müssen alles machen können. Am Anfang wie am Ende. Nicht? Naja. Und das sollte eben nicht sein. Also, all das gehört auch zu diesen Fragen der Wahrheit mit dem Als, mit dem ich was dort angucke. Und diese Meinung, dass wir das alles in der Hand haben müssen, dass die Leute Schicksal nicht mehr wahrhaben wollen. Zum Beispiel, ich habe das auch jetzt wieder dem Schopenhauer gesagt, sage ich, wann kommt bei euch Moraltheologen eigentlich mal dieser Gedanke von Paulus vor, der das zweimal im Korintherbrief sagt, vieles ist mir erlaubt, aber nicht alles davon tut gut. Luther übersetzt das frommt, nicht alles frommt. Also das heißt, ich soll auch nicht alles Erlaubte unbedingt tun wollen, das ist nicht zum Segen. Das war eine alte Weisheit in diesen monotheistischen Religionen, dass man das sagt, das gibt es also eben bei den Juden, bei den Christen, wie auch bei den Muslimen, dieser Gedanke, wenn ich den Himmel zu sehr bestürme, dann erfüllt er mir die Bitte, aber zu meinem Schaden. Also im Islam habe ich das irgendwie so gelesen, wenn jemand unbedingt einen Sohn will, nachdem man bloß Töchter gekriegt hat, dann kriegt er irgendwann Sohn und der wird aber dann ein Verbrecher. Ich meine, das stimmt ja nicht, sondern nur, um hier was auszudrücken, was da so im Volksdenken so drinnen steckt, zu sagen, wenn ich zu sehr Mordicus was will, wenn bei mir beim Bittgebet der Gedanke fehlt, aber dein Wille geschehe, dann kann es gefährlich werden. Nur das, einfach wie überhaupt alles Unbedingte, ist eine gefährliche Sache, außer, dass ich unbedingt niemals um keinen Preis meinem Gewissen zuwiderhandeln darf. Dann muss ich lieber sterben. Aber sonst... Wer da was um allen jeden Preis will, der geht buchstäblich über Leichen an irgendwelchen Stellen. So eine innere letzte Distanz, wo die genau sitzt, nicht jeder muss so schicksalsergeben sein wie vielleicht ich, das hat dann mit Kindheits- und Jugenderfahrung zu tun, das sieht bei jedem anders aus, das kann nochmal sein. Manche fahren eben dann doch noch zu irgendwelchen philippinischen Wunderheilern und soll ich es denen verbieten? Nein, können sie machen. Die Frage ist nur, ob es wirklich... In der Altsprache hat man gesagt, zum Heil ist. Ob es wirklich gut tut. Bitte.
Wie ist es denn bei Ungerechtigkeit, wenn jemandem Ungerechtigkeit widerfährt und er für jeden Preis die Gerechtigkeit wieder aus?
Das ist ein gutes Beispiel. Das gibt es ja den Michael Kohlhaas. Früher hat man den in der Schule gelesen dann. Nicht? Ja. Der wirklich also so darauf setzt, auf der Gerechtigkeit, die dann landet, dass damit, das ist ein alter Spruch, summum jus, summa injuria. Das größte Recht führt in Unrecht hinein. Wo habe ich Unrecht zu ertragen? Unsere Rechtsordnung ist übrigens so, zum Beispiel nehmen Sie so eine simple Sache, wir haben halt nur drei Instanzen. Und dann ist Schluss, wenn man sagt, ich ziehe hier das Gut der Rechtssicherheit, der Gerechtigkeit vor. Natürlich kann auch die dritte Instanz sich nochmal irren, denn wir sind Menschen. Aber jetzt da nochmal wieder eine Berufung einzuführen, zerstört die Ordnung im Staat mehr, als dass das in Kauf genommen werden muss. Also es gibt tatsächlich Formen der Ungerechtigkeit, die ich hinzunehmen habe. Und noch schlichter gilt das in jeder persönlichen Beziehung, von der Zweierbeziehung angefangen, nämlich, dass ich verpflichtet, keiner hat ein Recht darauf, dass ihm vergeben wird, aber ich bin verpflichtet zu vergeben, wenn mir Unrecht geschieht und nicht auf jeden Schlag wieder nochmal mit einem Gegenschlag zu antworten. Denn dann haben wir es nachher so wie in Albanien, dann sind in der Blutrache alle Männer tot, da geben sich die Frauen Männernamen und dann wird weiter geschlachtet. Das kann es ja nicht sein. Sondern an irgendwelchen Punkt, jetzt muss man nur gucken, was ist wem zumutbar, in welchen Graden. Aber dass das mitgehört, zu unserer Frage der Wahrheit, wie weit das dort aussieht und wo da was zu ertragen ist, Da gehört dann dieser Gedanke von Sokrates rein, dass er meint, er kann zeigen dem Gegner nochmal, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Und es gibt eine Weise, auf seinem Recht zu bestehen, wo man sich ins Unrecht setzt. Und da ist eben Michael Kohlhaas das klassische Beispiel dafür. Nicht, dass er sich, wo das jetzt genau hingehört, das ist wieder nochmal eine andere Sache. Wo habe ich mich zu rühren und zu wehren, nicht bloß in meinem Namen, sondern weil ich damit was auch anstoße, was für andere dann wichtig ist. Also dass das dann ganz kompliziert wieder wird im Einzelfall, ist klar. Man kann gleich so reden, so als Philosoph, so im Grundsätzlichen erstmal daher. Nicht? Andererseits ist das grundsätzlich auch wichtig. Und das ist nur das, was ich dann hier dazu sagen kann. Aber das würde alles zu dieser Vielheit der Wahrheiten gehören. Ich habe also schon die Wahrheiten der anderen mit einzubeziehen. Aber es darf niemals so weit gehen, dass ich gegen mein Gewissen an den Punkten rede. Sondern muss ich versuchen, das einzubeziehen.
Das bedeutet ja, wenn jemand sagt, das ist ihre Meinung, Punkt, ist es eigentlich eine Missachtung.
So ist es. Ich behaupte, das ist eine Missachtung, ja. Wenn ich eben, und da berufe ich mich mal auf so einen anerkannten Atheisten, nämlich den Günther Anders. Der Günther Anders, ist eigentlich der Sohn von dem berühmten Psychologen Stern. Der hat eigentlich Stern geheißen. Der hat schon über ihn als Kind so ein Buch geschrieben, weil die Kinder so beobachtet haben. Aber der erste Mann von der Hannah Arendt. Und er hat dann in Berlin für die Zeitung so viel geschrieben, dass die Zeitung, haben gesagt, sie müssen sich einen anderen Namen geben. Das geht nicht, dass also die ganze Zeitung, die von ihm geschrieben wird, hat er sich dann Anders genannt. Nicht? Und er hat ja dann diesen Briefwechsel mit dem Hiroshima-Piloten geführt und sein Hauptwerk heißt Die Antiquiertheit des Menschen. Also ein ganz entschiedener, beinharter Atheist. Und der sagt, bei dem habe ich eine Tagebuchnotiz gelesen, seit langem wieder mal die Nathan-Rede gelesen mit einem Wort, sie ist unerträglich. Und dann macht er so einen Dialog, dass der Nathan eben sagt, ja, das ist hier die Wahrheit. Und dann sagen die anderen zu ihm, nein, das ist deine Meinung. Er sagt, man muss doch einen Unterschied machen zwischen wahren und falschen Meinungen. Dann ist es wieder deine Meinung. Und dann geht der Nathan hin und hängt sich auf. Also er macht da so eine kleine Parabel drüber, damit man sagen kann, da ist jetzt nicht wieder ein Christ, der sich da beschwert oder so, sondern man kann das bei dem Atheisten Günther Anders lesen, dass er sagt, das ist keine Lösung zu sagen, deine Meinung, deine Meinung, deine Meinung, sondern ich muss mal fragen können, es gibt wahre und falsche Meinung. Wenn einer der Meinung ist, man müsste Juden umbringen, dann kann ich nicht sagen, das ist ihre Meinung, ich teile sie nicht. Sondern da muss man doch was unternehmen. Nicht? Das kann doch nicht gehen. Aber das meint eben Benedikt, wenn er sagt, Diktatur des Relativismus. Man darf alles Mögliche vertreten, wenn man nur dazu sagt, das ist meine Meinung, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Und da kriegt man alles zu hören, so wie ich in der Frage der Abtreibung ja auch schon zu hören gekriegt habe von der Kollegin, Sie können da erst reden, wenn Sie Eierstöcke eingesetzt gekriegt haben. Wo ich dann gesagt habe, was ist denn das für ein Niveau? Soll ich Ihnen sagen, Sie können über Vergewaltigung erst reden, wenn Sie Hoden haben? Sollen wir auf so einer Ebene diskutieren? Nicht? Das ist doch verrückt. Nicht? Sondern hier können doch Menschen, die unmittelbar beteiligt sind und Menschen, die nicht unmittelbar beteiligt sind, miteinander reden, weil jeder für sich seine Einseitigkeiten hat. Und dann können wir doch gemeinsam versuchen zu klären, was ist in so einer Situation richtig. Wie ist das mit dem Recht des Kindes auf Leben oder wie sieht das aus? Könnte man doch sagen. Und nicht von vornherein, weil ich als Mann da schon gar nicht mitreden darf.
Es gibt ja einen Trost beim Relativismus oder beim falschen Denken.
So ist es. Ist wirklich wahr. Aber bis dorthin kann halt wirklich manches angerichtet sein. Nicht? Ja. Aber es war, holt einen ein.
Ich meine. Falsch denken, am Ende rechnet es sich rein materiell nicht.
So ist es.
Das ist doch das, was wir in unserer Republik an Diskussionen haben. Die Wirklichkeit holt uns immer
ein. Immer ein, ja. Finde ich auch. Bitte. Ja, eben. So ist es, ja. Ja. Ist schon wahr. Aber da sagen die eben, wenn ich da jetzt, da, auch wenn es, ich muss doch auch Fehler korrigieren können. Und so läuft dann die Argumentation und sagt, jetzt ist das dann das kleinere Übel, es wird also die andere Seite gar nicht gesehen. So ist es, natürlich. Aber da helfen sie eben so, sagen, das ist eben noch niemand. Das sind ja die Gründe, warum das nicht schon ein Jemand sein darf. Und dann macht man es am Augenschein fest. Natürlich sagen die Leute, das sieht doch nicht aus wie ein Mensch. Vielleicht natürlich sieht es nicht aus wie ein Mensch. Die Frage ist, ob es das ist. Denn das macht gerade das Wesen von Freiheit und Verstand aus, dass ich mich nicht bloß vom Augenschein bestimmen lasse, sondern von dem, was ich noch mal weiß. Aber das ist sehr schwer zu vermitteln. Aber der Hauptgrund ist eben der, dass jeder sagt, warum soll da einer über andere mitbestimmen? Das kann doch jeder so sehen, wie er will. Und dann sage ich mal, wo bleibt denn da der Anwalt des anderen? Wenigstens das, dass man das hört. Und dann werden ja manche Leute ja auch nachdenklich. Andere kriegen dann nur einen Wutanfall. Und deswegen muss man gucken, wo gehört das hin? Also der Ausgangspunkt war ja diese Frage mit dem, was wir gesagt haben, wie ist das mit dem einerseits postmodern, alles ist anything goes, alles geht. Auf der anderen Seite die Sache, dass man dann sich retten muss in angebliche Alternativlosigkeiten, damit überhaupt gehandelt werden kann. Bitte?
Wie der vorhergehende Herr schon sagte, die Wirklichkeit holt uns ein. Es zeigt ganz gut dieses Buch von Giovanni Lorenzo, des Zeitchefredakteurs. Der wurde kürzlich von der Zeitschrift Brigitte interviewt und wenn man Friseur sitzt oder ähnliches, kann man das ja gerne mal lesen. Und das sagte er sehr schön, er habe in seiner Jugendzeit einer Freundin, der Birgit hieß sie, zur Abtreibung geraten und sagt so schön, ich bin sehr für die Selbstbestimmung, aber ich habe nicht gewusst, welche katastrophalen Folgen eine Abtreibung haben kann, weil diese Frau dann nie mehr ein Kind bekommen kann danach. Da sage ich, ja, du bist schon auf dem richtigen Weg, aber dann entlarve doch die Lebenslüge deiner Generation.
Ja, eben.
Es gibt eben kein Selbstbestimmungsrecht, wenn das Recht eines anderen betroffen
ist. So ist es, ja, ja.
Aber den Schritt gehen sie dann
nein,
nicht.
Das ist ganz merkwürdig. Also diese Verblendung durch die Gesellschaft ist schon etwas, was man sich bewusst machen muss. Hat ja auch die Kirche lernen müssen. Zum Beispiel bei so Punkten, früher war man der Meinung, zum Beispiel innerhalb der katholischen Kirche auch, dass es auf die Dauer einen Atheismus nur schuldhafterweise geben könne. Und das wissen wir heute anders. Wir wissen, nein, wenn ein gesellschaftliches Klima so ist, wie zum Beispiel im Teil dieser neuen Bundesländer, dass den Leuten nach ihrem Bewusstsein nichts fehlt. Kommt ihnen so vor. Und so gibt es auch hier eine solche Prägung durch den Zeitgeist, auch bei intelligentesten Leuten, wo man wirklich immer wieder neu, ich stehe immer wieder neu betroffen davor und sage, das darf doch nicht wahr sein. So ein intelligenter Mensch und auch jemand, der guten Willens ist nach allem, was man sieht, dass man dann so abgeblendet ist durch den Umgang mit den Leuten, mit denen man da zu tun hat und wo man drin steht, dass es irgendein halbes Wunder passieren muss, dass jemand das dann entdeckt und auftaucht. Eben, zum ersten Schritt reicht es dann noch, es muss noch mal wieder ein Wunder passieren, dass das weitergeht. So habe ich das auch mal erlebt bei diesem Paartherapeuten Willi, mit dem hatte ich da zu diskutieren da im Radio und habe eine Menge Prügel gekriegt, weil ich einfach so für die Treue eingetreten bin. Nicht? Und hinterher saß man doch beim Wein und sagte, ja, das hätte er inzwischen auch eingesehen. Er hat gesagt, wir müssen das anders machen, aber nein, das ist doch für die Partnerin also wirklich belastender, wenn man da nebenher alles mögliche macht. Sag ich, jetzt finde ich sehr schön, dass Sie mir das sagen, aber warum haben Sie es vorhin nicht gesagt? Nicht? Hat sich einfach nicht getraut. Dass man also wirklich guckt, was sagt man und was sagt man da nicht, wo man wirklich blöd dasteht für die Leute. Ist so.
Die Frage ist halt, ist eine Wahrheit bereits dadurch Wahrheit, dass sie gedacht wird, oder wird sie erst dann zur Wahrheit, wenn sie öffentlich ausgesprochen wird? Mhm. Und ich glaube, an der Stelle gibt es einen erheblichen Nachbruch.
Ja.
Die Individualisierung des Christseins auf den persönlichen Bereich, wo jemand sagt, ich für mich glaube, einen Schritt zu sagen, nicht nur ich glaube, sondern ich bin der Meinung, ich bin der festen Meinung, dass die 10 Gebote leidend für alle Gesellschaften
sind. So ist es.
Diese Wahrheiten gilt es öffentlich auszusprechen. Ja. Erst dann stehen sie in der öffentlichen Diskussion.
Eben.
Also eine Wahrheit, die nur in der Innerlichkeit besteht, das ist ja doch zu befragen, was ist das
eigentlich? So ist es. So ist es. Und da wird einfach in dieser Political Correctness ja mit zweierlei Maß gemessen. Denn die Relativisten dürfen ja laut reden und niemand beschimpft sie. Nicht? Während wenn ein Christ seine Position sagt, wird er schon beschimpft, wenn er sagt, das ist eigentlich verpflichtend für die anderen mit. Dann sagen die einem ja auch, ja, das ist ihr katholisches Verständnis von Leben oder so, das können sie sich dann auch oktroyieren. Sag ich ja, und was oktroyieren Sie den Leuten auf? Was erzählen Sie den jungen Leuten, was man da machen kann und so? Wir haben ja innerhalb der katholischen Kirche mehr als 10 Jahre gekämpft, um so einen Ausdruck wie Schwangerschaftsunterbrechung loszuwerden bei den Moraltheologen. Weil die alle diesen Ausdruck von dem, diesen, das sind so die beschönigenden ärztlichen Ausdrücke, die sagen halt Interruptio. Was völlig klar ist, dass es keine Unterbrechung ist, weil es nicht nach einer Pause weitergeht. Nicht? Aber man hat 10 Jahre gebraucht. Das können Sie gucken an die Lexika. Wenn Sie gucken ins Lexikon Theologie und Kirche in den verschiedenen Ausgaben oder so, bis das klar wird. Jetzt steht dann drin Abbruch, wo ich behaupte, Abbruch ist auch noch nicht richtig. Denn mein Hinweis ist ja immer, wenn ich den Geschäftspartner umbringe, ist das zwar Abbruch der Geschäftsbeziehung, aber das nennt man nicht so. Nicht? Und wenn ich meine Frau umbringe, das nennt man auch nicht Scheidung, außer im Film. Da heißt das Divorzio all'Italiana, nicht? Ein berühmter Film, den es da gibt. Nicht? Aber das ist nicht ein Ausdruck, der dahin gehört. Also auch der einzig korrekte Ausdruck heißt Abtreibung. Ganz egal, ob jetzt erlaubt, verboten oder geboten, darüber kann man da diskutieren. Aber erstmal bitte erstmal einen richtigen Ausdruck nehmen. Abortio, Abtreibung, ist der einzig korrekte Ausdruck und dann redet man darüber. Solange, wie ich bloß sage, Abbruch, habe ich schon wieder völlig verschleiert, dass es da um jemanden geht, der da ist und ich bin schon in einer ganz anderen Perspektive. Das ist vielen Leuten gar nicht klar. Deswegen sage ich immer, Philosophie ist zu einem großen Teil Sprachkritik. Schon zu gucken, welchen Ausdruck benutze ich, weil schon im Ausdruck was drinsteckt. Nicht erst in Sätzen. Selbstmord ist ein Ausdruck, ein Urteil und ich bin dagegen, weil da in den seltenen Fällen Mord geschieht, diese Ausweglosigkeit. Freitod ist ein Urteil und ich bin dagegen, weil die Leute in der Regel eben nicht frei sind dabei. Sondern der einzig korrekte Ausdruck heißt Selbsttötung, Suizid. Und so muss ich bei allen möglichen Punkten gucken, die zum Teil eingebürgerten Ausdrücke sind als solche schon Urteile und Positionsbesetzungen. Und wenn man da nicht drauf achtet, hat man schon verloren, wie beim Mühlespiel, wenn der andere gesetzt hat und hat dann seine Zwickmühle und dann sitze ich da. Man muss also schon gucken, was für Ausdrücke benutzt man.
Ja. Sprachverfehlung, wie auch immer wir das nennen können, hervor. Und dementsprechend kommen dann auch diese Problematiken auch in der Kommunikation.
Ja.
Ich finde es auch großartig, was Sie heute hier sagen, weil gerade auch dieser Hinblick der Philosophie in Richtung Kommunikation ein unglaubliches, eine unglaubliche Fülle ist und meines Erachtens auch genau der Ursprung. Wie sage ich etwas?
Ja.
Wie ist meine Stimme? Wie drücke ich etwas aus? Wie lebe ich das? Mhm. Es kommt immer aus meinem Inneren, wie stark bin ich hier drin, wie verfolge ich das?
Und das müsste sein, sonst gibt ja die berühmte, der Konfuze, da kommt, steht das ja drin, dass er wird das gerufen als Berater eines Kaisers und dann fragt ihn sein Schüler, was er dort als erstes tun wird und sagt, er wird als erstes die Begriffe reinigen. Mhm. Er sagt, wenn die Begriffe nicht klar sind, dann sind die Befehle nicht klar und die Verbote nicht klar und so und zählt so eine ganze Liste auf, wie dann das Volk da ins Unglück kommt. Und darum sagt er, ist das allererstes die Klärung der Begriffe, die dorthin gehört. Beim Konfuze in seinen Büchern, wenn Sie mir eine Mail schreiben, kann ich Ihnen auch die Fundstelle sagen. Also meine Mailadresse heißt netz@uni-frankfurt.de. Und da kann ich Ihnen also die Fundstelle schreiben. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber ich finde sie sofort bei mir, weil ich habe es an 2 oder 3 Stellen zitiert, wo man das nehmen kann, weil mir der Satz wichtig ist. Nein, nein, natürlich ausgeschrieben. Das jetzt, jetzt mache ich es dann auch schon. Sie haben ja recht. Also ich mache es richtig. uni-frankfurt.de. Das EM heißt nicht Emeritus, sondern das heißt E-Mail. Nicht? Also das hatte ich vorher so. Das hat der Server von der Uni so eingerichtet. Und das war damals, ich habe auch noch eine St. Georgener Adresse, aber das ist meine Hauptadresse, die ich eigentlich benutze und nachgucke. Das war noch aus den Zeiten, als wir in St. Georgen so einen miserablen Filter hatten und man kriegte also dazu viel dauernd bloß diese medizinischen Mittel für die Männer und all so ein Kram, wo ich dann gesagt habe, das hat keinen Sinn mehr, sondern dann bin ich, weil die haben einen guten Filter da, die in der, von der Uni, darum ist das meine Adresse, die da mal auftaucht. Und da würde ich Ihnen das ganz einfach dann zuschicken können. Denn. Deswegen ist also tatsächlich wichtig, also diese Begriffsklärung, weil damit entscheidet sich, nur mal nicht, deswegen sage ich nicht, Sätze sind eigentlich der Ort der Wahrheit, sondern Urteile. Also Erkenntnis kommt erst im Urteil zum Ziel. Das erste ist die Wahrnehmung, der Sinneseindruck bei einer Erkenntnis, der erste Schritt, mir zeigt sich was. Der zweite Schritt ist die spezifisch menschliche und geistliche Erfahrung, das ist die Was-Erfahrung. Wer also einmal einen Freund gewinnt, der weiß dann auch, was Freundschaft ist, das hat er erfahren. Oder wer einmal betrogen wird, weiß, was Betrug ist. Also dieses Was, das ist das Eigentliche, die mittelalterlichen Autoren haben gesagt, das Objektum Proportionatum für uns. Es ist also das Washeitswissen, dass wir herauslösen aus dem sinnlichen Eindruck, der mich trifft. Mir begegnet ein Tisch, ein Stuhl, ein Wauwau oder sonst wie. Und geistige Wahrnehmung heißt, ich sehe also sinnlich was und ich ziehe daraus das Was ab. Das kann ja verschiedene Stufen haben. Das Wasser in des Waldi und das Wasser in Quadackel und das Wasser ein paar Hund und das Wasser ein paar Lebewesen. Also gibt es viele Washeiten, die da so übereinander, ganze Kaskaden, die da gestuft sind. Aber dieses Was ist das eigentliche Organ unseres geistigen Erkennens. Das Was, haben die Alten gesagt. Diese Quiditas, die Washeit oder eben die Essentia, das Wesen, das Eidos, der Plato gesagt. Und dann schließt das Ganze ab mit dem Urteil, dass ich sage, so ist es. Da kommt also dieser Gedanke der Wirklichkeit hinein. So ist es und das Gegenteil ist nicht wahr. Das muss man nicht mal ausdrücklich sagen, aber das ist das dritte Moment und damit ist die Erkenntnis erst abgeschlossen. Und das ist das Element, was zum Beispiel, da hat Pater Sala einmal darauf hingewiesen, was bei Kant fehlt. Der Kant sagt, ein Urteil ist die Zusammensetzung von Subjekt und Prädikat, aber diesen Gedanken der Behauptung, den lässt er weg. Und weil er das nur so macht, sagt er eben auch, wir können über Gott nichts sagen, weil wir eben hier nur mit den sinnlichen Dingen so zu tun haben und mit deren Washeiten. Während wenn ich das Urteil noch zulasse, gehe ich ja nochmal über diese sinnliche und auch über die Washeit nochmal hinaus und sage, und so ist es und das ist mir so begegnet. Diese Zustimmung, die da drin ist, Beifall hat er hier gesagt, nicht? Der Montaigne, diese Beifälligkeit, die schließt erst das Urteil ab. Darum ist das also so ein dreigestuftes Geschehen. Wahrnehmung, sinnliche Wahrnehmung, Washeitserkenntnis, das Urteil. Das sind so die drei Stufen, in denen Erkenntnis zum Ziel kommt. Und auf allen Stufen gibt es natürlich Irrtumsmöglichkeiten. Ich kann bei der Wahrnehmung mich vertun und verkehrt hingucken. Ich kann bei dem Was mich täuschen und das falsch einordnen. Und ich kann mich natürlich bei dem Das vertun. So ist das halt. Das ist ja das Problem, dass nach der klassischen Lehre bonum ex integra causa heißt, das heißt, etwas ist nur gut, wenn alles stimmt. Und wenn irgendeine Kleinigkeit nicht stimmt, tut sie nicht. Wenn der kleine Zeh wehtut, hat man eben kein volles Wohlbefinden. Und wenn eben bei einer Briefmarke ein Zacken fehlt, ist es eben nicht mehr das, was es ohne Fehler war. Nicht? Also das erklärt auch nochmal, warum die Welt so ist, wie sie ist. Nicht? Dass sie erst dann wirklich gut ist, wenn es ganz gut ist eigentlich. Und so kann man natürlich auch sehen, dass das eine komplizierte Sache ist mit diesem Erkenntnisgeschehen. Muss man sich nicht wundern, dass das schief geht, dass man sich da täuscht oder irrt, dass man da selbstkritisch sein muss. Nur wenn man es mit der Selbstkritik eben so weit treibt, wie wir hier bei Montaigne gesagt haben, dann ist die Frage, wenn ich dann zu nichts komme, ist natürlich auch schlecht wieder. Ich muss also mit dem Unvollkommenen umgehen, das ist ein Gedanke, der auch bei Hegel wichtig ist. Ich zitiere dann dieses französische Sprichwort, dass das Bessere der Feind des Guten ist. Nicht? Und sagt, man müsste eigentlich die Dinge eben hinnehmen können, denn ewig immer weiter verbessern geht nicht. Mein Beispiel ist dafür, dass wir da die Studenten davor bewahren, indem wir Fristen für die Ablieferung von Diplomarbeiten geben oder Magisterarbeiten. Denn verbessern kann man die natürlich ein Leben lang. Und der Husserl hat das ja von sich selber erzählt, dass er als Zehnjähriger ein Taschenmesser bekommen hat und hat das so geschliffen, 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 bis auf einmal die Klinge weg war. Das beschreibt natürlich auch gut den Husserl und dessen Denkvorgang, nicht? Das darf nicht passieren.
Das ist ja die Sache mit dem Nutzen, Aufwand, Nutzen. Wie viel Aufwand betreibe ich? Wie viel Nutzen bekomme ich dann?
So ist es, nicht? Irgendwann komme ich an diese Grenzbereiche, wo die Verbesserung in keinem Verhältnis mehr von Aufwand und Erfolg besteht. Genau so. Und das gilt natürlich auch beim Denken. Kurz gesagt, wer das Gras wachsen hört, wird taub. Nichts, also besser, man hört so in der Mitte irgendwo das herum. Auch das gehört da hinein. Also man kann schon zu genau sein. Ja, mit dem Descartes fangen wir dann das nächste Mal richtig an. Man kann nur noch mal gucken, wo der hingehört. Ich würde vorweg gern sagen wollen, dass er in meinen Augen zu den verleumdetsten Philosophen gehört. Manche sagen ja, das seien die Sophisten, die verleumdetsten, aber der Descartes finde ich auch, dass der von vielen, auch christlichen Autoren, als jemand gehalten wird, der eigentlich gar kein echter Christ war, sondern bloß so tat oder so Geschichten. Und das ist einfach nicht wahr, wenn man seine Briefe liest. Ich habe mal ein halbes Jahr intensiv mich mit ihm befasst und da gelesen, weil ich eine Zeit lang bei der Akademie in der Diözese Limburg, zu der also St. Georgen gehört, so eine Reihe gemacht habe, große Gestalten der Geistesgeschichte. Und da habe ich mir einen Autor rausgesucht für eine Tagung, die es dann im Januar gab, und habe dann den so gelesen, habe dann im Winter ein Seminar zu diesem Autor gemacht und habe den Studenten anbieten können, ihr könnt, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht, es ist keine Verpflichtung, könnt ihr mit zu der Tagung kommen, denn die Akademie hat das Geld, um dann die Sachverständigen zu holen. Und ich habe mir dann vorbehalten, so den Schlussvortrag zu machen am Sonntag, um das nochmal so zu vermitteln zwischen den Sachverständigen und dem Publikum. Und das war eine schöne Sache. Und da habe ich auch den Descartes so wirklich von innen eben her auch kennengelernt. Natürlich hat er seine Fehler, wie jeder Mensch, aber er ist einfach ein ganz nobler und liebenswürdiger Mensch, finde ich. Bei allem, was das ist in den schwierigen Zeiten, das werden wir dann eben schon sehen. Und er ist eben auf seine Weise halt dieser Begründer der Neuzeit, das ist so, sagt das Hegel und die Leute, in einer Zeit, die, wo man im Hintergrund das Spätmittelalter sehen muss, das vor allen Dingen durch den sogenannten Nominalismus gekennzeichnet ist. Das heißt, es waren Theologen, die gesagt haben, Gott ist allmächtig, er ist groß, das ist das Größte, die Allmacht und seine Größe. Und wenn ich ihn meiner Logik unterwerfe, dann geht das schon nicht, das ist Hochmut. Bei Gott kann alles auch ganz anders sein. Nur wenn ich das wirklich im Ernst sagen wollte, dass bei Gott alles ganz anders sein kann, dann kann ich das sagen und dann gar nichts mehr. Denn wenn das, was hier für mich rund ist, bei ihm eckig ist, und im Gegensatz, dann können wir überhaupt nicht mehr reden. So weit kann es nicht gehen. Also Allmacht kann nicht heißen, dass für Gott ein viereckiger Kreis eine reale Möglichkeit ist. Das, in die Richtung geht es aber zum Teil bei diesem Denken. Das gab es schon mal in der Frühscholastik, so Versuche, die haben gesagt, wir dürfen Gott doch nicht in unsere Logik sperren, bei dem kann das alles ganz anders sein. Während C.S. Lewis sagt, nein, natürlich müssen wir so sagen, zu dem, was für Gott ein Kreis ist, verhält sich unsere Kreisvorstellung so wie der Versuch eines Kindes, das versucht, einen Kreis zu malen. Aber das ist was anderes, wenn ein Kind versucht, einen Kreis zu malen, als wenn ich einen Kreis sauber definiere, eben meinetwegen der geometrische Ort aller Punkte, die gleich weit von einem Punkt entfernt sind, nicht? Im Verhältnis zu einem Quadrat. Man kann es auch mit der Demut übertreiben. Dann ist wirklich alles hin. Und das führte dann dazu zu sagen, ja, wenn bei Gott schwarz-weiß sein kann und rundeckig und gut-böse, dass er auch den nächsten Hass gebieten kann, wenn er will, dann ist doch verständlich, und das war so der Gedanke dann zu sagen, Legitimität der Neuzeit, dann muss ich eben eine Ethik entwerfen, berühmte Formel von Grotius, etsi Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Ich kann mich nicht mehr auf die Theologen dann verlassen. Und da hat die entscheidende Schuld hat schon die Christenheit, indem die nämlich mit ihren dogmatischen Streitigkeiten, Folge der Reformation, hier Europa in Blut und Tränen haben ertrinken lassen. Und die einzige Rettung aus dieser Situation war, Friede von Münster und Osnabrück, zu sagen, wir machen die Religion zur Privatsache. Damals erstmal Privatsache der Fürsten. Die mussten dafür dann die Leute auswandern lassen, wenn die anders wollten. Und inzwischen haben wir Demokratie, jeder sein eigener Fürst, ist es Privatsache des Einzelnen. während an sich sonst bis dorthin Religion, berühmter Buchtitel Sacred Canopy, das Zelt ist über einer Gesellschaft und einem Volk und das zusammenhält. Und dieser Einschnitt, der hier notwendig wurde, um hier Frieden zu stiften in Europa, war die Privatisierung der Religion. Und daran knabbern wir bis heute. Und das war der Anfang zu dem, was wir Säkularisation nennen. Das können Sie besonders in den großen Büchern von Charles Taylor lesen, beim Surkamp Verlag. Der hat ja so ein dickes Buch geschrieben über die Quellen des Selbst und genau nochmal so ein Buch über die säkulare Zeitalter, die säkulare Welt, wo dem einfach nachgeht, was das so für christliche und nicht christliche Wurzeln hat, dass wir das heute so für selbstverständlich hinnehmen, dass das Privatsachen sind. Das ist eine ganz schmerzliche Geschichte und erstmalig in der Menschheitsgeschichte, dass er solche Formen angenommen hat. Das muss man schon mitsehen. Das ist nicht die einzige Quelle, aber eine ganz entscheidende Quelle. Die andere ist schon vorweg dann auch so diese Heiligung des Alltagslebens. Während so klassischerweise gab es ja also die, Max Weber hat die genannt, die religiösen Virtuosen, nicht? Die religiösen Virtuosen, also die Mönche und so, die Leute im Kloster waren, und das normale Volk waren halt wir. Nicht? Und das wird dann eingeebnet in der Reformation, dass man sagt, nein, die beiden Stände sind gleich und der Lebensberuf ist auch schon, da kann man voller Christ sein und alle Christen müssen anständig sein. Es geht nicht, dass die einen daherleben wie und dann sind nur Eingesinnte, also hundertprozentig, die in den Klöstern, sondern alle müssen hundertprozentig sein. Das war schon ein wichtiger Punkt, der auch auf die Säkularisierung hinführt, mit der Anerkennung des Alltäglichen. Mit der Verklärung des Gewöhnlichen hat das dann der Dentau genannt in seinem Buch über die moderne Kunst, nicht? Verklärung des Alltäglichen, dass die hingehört. Aber ein ganz entscheidender Punkt war dann tatsächlich diese mörderischen Auseinandersetzungen über den Glauben, wo man sagt, wir müssen zurückgehen auf eine natürliche Religion, Christianity not mysterious und so, natürliche Religion, jenseits dieser dogmatischen Streitereien, das müssen wir irgendwie versuchen hinzukriegen und müssen das andere privat machen. Und daran knabbern wir bis heute. Wie soll das gehen? Das müssen wir eben sehen und dass die Situation unter der Descartes das dann versucht zu probieren. Da machen wir dann in 14 Tagen weiter. Vielen Dank. Also ich lasse da welche liegen, für den Fall, dass jemand da was mitnehmen möchte, für irgendwen, wer sich da interessiert.